Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Das Buch der Psalmen.
Also wir können wirklich da weiterdenken. In der Abfolge der Psalmen, auch da ist ein göttlich inspirierter Plan zu suchen. Wir sollen uns also fragen, warum kommt nach Psalm 22 Psalm 23? Und warum nach Psalm 23 Psalm 24? Und da können wir ganz schöne Entdeckungen machen. Ja, wollen wir gleich. Psalm 23 können wir auswendig. Und wenn nicht, dann bald. Das ist ja das erste Kapitel, das Kinder mal als Kapitel auswendig lernen. Nun, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott wird hier als Hirte vorgestellt. Was haben wir im Psalm 22? Ein ganz anderes Thema. Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ja der Ruf des Gekreuzigten. Und in Vers 17 heißt es, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das ist der Gekreuzigte. Und in Vers 15 heißt es, wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Unter der Eigenlast des Gekreuzigten renken ja die Knochen aus. Hier wird das Sterben des Erlösers beschrieben. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also Psalm 22, das ist der gute Hirte, der sein Leben lässt. In Psalm 23 finden wir auch den Hirten, der aber die Gläubigen führt und sie durch Not, durch Tal des Todesschattens hindurch leitet. Das ist der große Hirte, gemäß Hebräer 13. Es gibt ja so 3 Hirtentitel des Erlösers im Neuen Testament. Der gute Hirte, Johannes 10, der große Hirte, Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe. Der große Hirte der Schafe, das ist der Herr Jesus, der heute die Erlösten führt. Er ist der Auferstandene aus den Toten. Ja, das passt. Psalm 22, der gute Hirte, der stirbt. Psalm 23, der große Hirte, der auferstanden ist. Dann folgt Psalm 24. Und da sehen wir den Messias-König, der seine Herrschaft in Jerusalem antritt. Ich lese Vers 7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter. Und erhebt euch ewige Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, das einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist ihr, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Da finden wir Christus als den herrschenden Messias, der in der Endzeit kommen wird, um in diese Welt Ordnung zu bringen durch sein Königtum. da ist er der Erzhirte. So wird er genannt in 1. Petrus 5. Im Zusammenhang geht es dort um Älteste, die in den Gemeinden einen Hirtendienst tun. Und Petrus sagt, ihr müsst diesen Dienst tun, nicht aus Zwang, freiwillig, auch nicht, um euch irgendwie zu bereichern, nicht um schändlichen Gewinnes willen, auch nicht als solche, die herrschen über ihre Besitztümer, sondern er sagt in 1. Petrus 5, Vers 3, sondern bereitwillig, nicht als die, die herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Ein Beispiel durch ihr Leben. Das sollen sie sein. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Kranz, Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Also wenn einmal der Erzhirte, das heißt der Oberhirte, unter dem alle Ältesten stehen als Unterhirten, wenn einmal der Erzhirte offenbar wird bei seinem Kommen als Herrscher, dann werdet ihr den Lohn bekommen der Treue, dann im tausendjährigen Reich. Er wird euch den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit geben. Also der kommende Christus in seinem Reich ist der Oberhirte, der Erzhirte. Und das entspricht genau Psalm 24. So finden wir also in diesen drei Psalmen, von denen wir auf den ersten Blick denken, sie stehen thematisch völlig isoliert, finden wir plötzlich eine Trilogie, also eine Dreierabfolge, die besonders zusammengehört. Und angeregt durch solche Entdeckungen kann man weitergehen und solche Verbindungen erkennen. Also es ist schon so, dass man mit den fünf Büchern Mose eine Parallele erkennen kann, inhaltlich mit den fünf Büchern der Psalmen. Ich habe gewisse Andeutungen gemacht. Es gibt noch mehr. Und selbst in der Abfolge der Psalmen findet sich ein göttlicher Plan. Nun möchte ich ein paar Worte sagen zur hebräischen Dichtung, Poesie im Alten Testament. Und das ist nützlich, nicht nur fürs Psalmenlesen, sondern für einen ganzen Drittel des Alten Testaments. Ein Drittel des Textes im Alten Testament ist in Versform geschrieben. Also an Textumfang entspricht das dem ganzen Neuen Testament. Und darum lohnt es sich doch, ein paar Grundelemente zu kennen der hebräischen Poesie, zumal, wie ich noch zeigen werde, die Poesie im Deutschen weitgehend erhalten bleibt. Ich erkläre, wie das überhaupt möglich ist. Die Grundstruktur der Poesie im Alten Testament ist der Aufbau eines Verses aus zwei parallel gestellten Verszeilen. Also das ist das Schulbeispiel der Dichtung. Ein Vers, zusammengesetzt aus zwei Verszeilen, die parallel sind. Nun müssen wir uns einprägen, drei Grundtypen. Es gibt dann alle möglichen Variationen dazu, aber man muss ja mit den Schulbeispielen beginnen. Und so kann man dann schon das meiste der Poesie viel besser verstehen. Also wenn man das so berücksichtigt und das Buch Hiob liest, liest man es plötzlich ganz anders. Und man versteht den Text viel besser. Also da macht man einen Verständnissprung nach vorne. Also drei Typen. Der erste heißt Synonymer Parallelismus. Ich erkläre das Wort. Synonym bedeutet ein gleichbedeutendes anderes Wort. Darum gibt es ja unter den Dudenreihen gibt es einen Band, der heißt Synonyme. Also da kann man irgendein Wort suchen und man möchte wissen, was gibt es noch für andere Wörter, die etwa das Gleiche bedeuten. Das wird dort schön zusammengestellt. Der Synonyme Parallelismus ist folgendes. In den parallelen Verszeilen wird derselbe Gedanke mit anderen Worten ausgedrückt. Zum Beispiel Psalm 19, Vers 7. Manchmal kann meine Versangabe um einen Vers variieren. Das hängt damit zusammen, dass in der alten Elberfelder leider die inspirierte Titelüberschrift nicht als Vers gerechnet wird. Psalm 19, Vers 7. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die erste Verszeile ist, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Nun sehen wir, der Ausdruck, das Gesetz des Herrn, entspricht das Zeugnis des Herrn. Also das Zeugnis des Herrn ist ein anderer Ausdruck für das Gesetz. Übrigens werden die 10 Gebote werden genannt das Zeugnis. 2. Mose 25 wird gesagt, das Zeugnis sollte in die Bundeslade gelegt werden. Das Zeugnis, das waren die 10 Gebote der Tora, die das ganze Gesetz zusammenfassen. Weil sie Zeugnis davon geben, wie Gott ist. Die 10 Gebote sagen uns aus, wie gerecht Gott ist. Also, das Gesetz des Herrn ist das gleiche wie das Zeugnis des Herrn. Und dann wird gesagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und in der Parallele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Also vollkommen, da gibt es ja Streit in der Theologie. Die liberalen Theologen sagen ja, nein, die Bibel hat Fehler. Und dann gibt es noch solche Künstler, die können sagen, ja, die Bibel ist zwar, sie ist zwar vollkommen, aber sie ist nicht unfehlbar. Das ist ein Salto Mortale. Aber so in dieser Weise wird operiert. Nun, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und das wird hier parallel gestellt mit zuverlässig. Und wenn eine Aussage in der Bibel nicht zuverlässig wäre, weil es menschliche Irrtümer enthält, dann ist das Gesetz nicht mehr vollkommen. Also so sehen wir, die hebräische Poesie macht durch ihre Wiederholung, macht sie ganz klar, was gemeint ist, damit wir nicht mit dem Wort vollkommen so spielen können. Ja, die Bibel ist vollkommen und so und wir müssen zu dieser Vollkommenheit stehen, aber unfehlbar ist sie nicht. Nein, vollkommen, zuverlässig. Und ihre Wirkung ist in der ersten Verszeile erquickend die Seele. Also die Seele wird belebt durch das Lesen und das steht parallel mit macht weise den Einfältigen. Übrigens, der Einfältige, das ist nicht so einfach der Dummling, sondern das hebräische Wort geht zurück auf das Verb bata, offen sein. Der Einfältige ist der offen ist für alles. Das ist nicht das Gleiche wie der Gottlose. Der Gottlose ist für die göttlichen Dinge nicht offen. Aber der Einfältige ist offen für die guten Sachen, aber er findet auch die schlechten gar nicht so daneben. Er ist eben ganz modern, offen für alles. Das ist ja ein Etikett, das man haben sollte heute, um in der Gesellschaft anerkannt zu sein. Und wer eben nicht offen ist für alles, der ist halt ein bisschen komisch. Aber die Bibel sagt, das ist der Einfältige. Und das Gesetz des Herrn, das Zeugnis Gottes, macht den, der offen ist für alles, damit er weiß, das Böse abzulehnen und das Gute bewusst zu wählen. Aber sehen wir, wenn wir die Bibel so beginnen zu lesen, mit diesen parallelen Verszeilen, dann verstehen wir den Text plötzlich besser. Ein anderes Beispiel, Psalm 119, Vers 105. Die erste Zeile. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und meines Pfades Licht. Also, parallel ist, das Wort ist Leuchte und in der zweiten Verszeile Licht. In der ersten Zeile haben wir den Fuß, dessen der geht. In der zweiten Zeile haben wir den Weg. Das steht ganz nahe beieinander. Also einerseits zeigt uns das Wort Gottes, wie wir Schritt für Schritt in unserem Leben gehen können. Und andererseits zeigt es auch in der Übersicht den Weg, den wir gehen sollen. Und so ergänzen sich diese beiden parallelen Synonymen Zeilen. Typisch in der hebräischen Poesie ist die Knappheit der Wörter. Also wenn man hebräische Poesie so liest, ist man überrascht, wir brauchen auf Deutsch dauernd viel mehr Wörter. Das sind es oft nur drei Wörter für eine Verszeile. Ganz knapp und gedrängt wird gesprochen. Wir sind uns von der Lyrik in der deutschen Literatur gewohnt. Je weitschweifiger und redundanter, also mit überflüssigen Zusätzen, desto poetischer wird es eingestuft. Aber die hebräische Poesie, trocken, kurze, prägnante Worte. Nun, das hängt damit zusammen, dass die Bibel sagt, dass der Gerechte nicht viele Worte macht. Es ist kein Schwatzer. Er weiß genau, was er zu sagen hat und in Prediger 5 heißt es, dass wir nicht viele Worte vor Gott machen sollen. Nun könnte jemand sagen, ja gut, aber das stimmt ja schon für die erste Zeile. Aber gerade, dass in der zweiten Zeile das Gleiche dann nochmals gesagt wird, das ist doch weitschweifig. Ja, könnte gerade auf das Gegenteil hinweisen. Aber auch die zweite Zeile ist ganz knapp gebracht, um eben die Aussage so präzise und unmissverständlich wie möglich zu bringen. Also die zweite Verszeile ist dazu angetan, damit man nicht missverstanden wird, trotz der Kürze, Knappheit und Klarheit. Ich werde das dann schon noch ein bisschen demonstrieren, wie das klingt. Zweites Beispiel, der antithetische Parallelismus. Dem in der ersten Verszeile ausgedrückten Gedanken wird in der zweiten ein Kontrast gegenübergestellt. Das kommt besonders häufig vor in den Sprüchen. Darum nehme ich zuerst mal aus dem Sprüchebuch ein Beispiel. 28, Vers 12. Oder besser Vers 13. Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein Gelingen haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erlangen. Jetzt ist klar, die zweite Zeile drückt nicht dasselbe mit anderen Worten aus, sondern es ist der Gegensatz. Derjenige, der vor Gott seine Schuld nicht aufdecken will und seine Folgen, und derjenige, der sie aufdeckt, bereut, sein lässt und die Folgen davon. Dann aus den Psalmen, Psalm 119, Vers 67. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber bewahre ich dein Wort. Das ist der Gegensatz zu der ersten Zeile. Also Vergangenheit im Irrtum, und jetzt das neue Leben in der Wahrheit des Wortes Gottes. Nun noch ein drittes Beispiel. Der dritte Typ, meine ich, synthetischer Parallelismus. Die Synthese ist ja das Zusammenbringen von zwei Dingen, die dann etwas Neues ergeben, einen Schritt weiterführen. Der Gedanke der ersten Verszeile wird in der zweiten ergänzt. Also hier wird auf der ersten Zeile aufgebaut. Nicht mit dem Gleichen, nicht mit einem Kontrast, sondern mit einer Weiterführung. Psalm 119, Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln? Indem er sich bewahrt nach deinem Worte. Frage, Antwort. Das ist ein Beispiel für synthetischen Parallelismus. Noch ein Beispiel, Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Also die erste Zeile drückt aus, der Gerechte ist so wie das Sonnenlicht. Nach der Dunkelheit der Nacht geht das Licht auf über den Bergen. Aber damit endet es nicht, sondern genauso wie die Sonne dann aufsteigt bis zur Mittagshöhe und ihre volle Leuchtkraft gibt, so ist der Weg des durch Glauben gerecht gewordenen. Es wird immer heller, das göttliche Licht breitet sich immer mehr aus in seinem Leben bis zur Tageshöhe. Also die zweite Zeile ist, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Es gibt Bibelübersetzungen, wo die Verszeilen so ausgedruckt sind im Text, dass man die Verszeilen immer sofort erkennt. Es gibt Übersetzungen, die haben das für die Psalmen, aber dann für viele andere Bücher nicht. Praktisch alle Prophetenbücher, Jesaja, Jeremia, nicht immer, Hesekiel auch nur zum Teil, aber dann alle 12 kleinen Propheten, die sind praktisch nur poetisch. Alles Poesie, alles in Verszeilen. Und auch da wäre es eben nützlich, würden in der Bibelübersetzung diese Zeilen klar ausgedruckt werden, dann kann man das sofort auf einen Blick erkennen. Aber wenn man das nicht so hat in seiner Bibel, mit der Zeit, wenn man das ein bisschen übt, bekommt man so den Blick, dass man sofort die Verszeilen erkennen kann, sogar in einem Fließtext. Ja, also jetzt haben wir etwas gesehen von der Hauptstruktur des Parallelismus im Hebräischen. Und nun wird uns klar, diese Poesie könnte man bezeichnen als Gedankenreim. Das ist ja noch nicht die Form, oder? Wie im Deutschen, da ist für die Poesie einfach so wichtig, dass der Rhythmus und der Reim, o große Erlösung, erkauft durch sein Blut, dem Sünder, der glaubt, kommt sie heute zugut. Die volle Vergebung wird jedem zuteil, der Jesus erfasset das göttliche Heil. Aber wenn man das nur auf Französisch übersetzt, ist die ganze Lyrik dahin. Nun, die hebräische Lyrik ist aber konzentriert auf die Inhaltsseite und nicht auf die Form, formale Seite. Und darum bringt man sie auch in der Bibelübersetzung rüber. Wir wissen seit einigen Jahrzehnten einiges über die kanaanitische Poesie. Und zwar durch die Entdeckung der ugaritischen Keilschrifttafeln aus Nordsyrien. Die wurden so um 1930 entdeckt und dann bearbeitet. Es ging natürlich noch Jahre, bis dann die Ergebnisse da waren. Und jetzt wissen wir, diese Art von Poesie im Alten Testament war auch die Poesie der kanaanitischen Völker. Also im Land Israel bis nach Libanon. Das war das kanaanitische Gebiet. Und es ist ja so, Hebräisch ist ein kanaanitischer Dialekt. Darum wird Hebräisch genannt in Jesaja 19 die Sprache Kanaans. Abraham kam ja aus Ur in Chaldäa. Dort sprach hier Akkadisch, auch eine semitische Sprache, verwandt mit Arabisch und Hebräisch und Ugaritisch. Er kam ins Land Kanaan und da lernte er Kanaanitisch sprechen. Und seine Nachkommen haben das übernommen und darum sprechen sie eben Kanaanitisch, will sagen Hebräisch in der Bibel. Also diese Art der Poesie ist nicht etwas Neues in der Bibel, sondern das war schon die Poesie der alten Kanaaniter. Aber bei dieser Ähnlichkeit in der Form im Gedankenreim war man dann doch verblüfft über den Unterschied im Inhalt. Also diese ugaritische Literatur, das ist etwas vom Widerlichsten, was es gibt. Es sind Göttergeschichten mit Baal und so weiter, aber alles reine Pornografie. So widerlich und abstoßend. Und wenn man dann die Psalmen liest, so rein, vollkommen, zuverlässig. Also man könnte sagen, das Gefäß ist zwar wirklich so ähnlich wie bei den Kanaanitern, aber der Inhalt so unterschiedlich, wie es nur geht. Nun, Gott hat diese Form gewählt, um die poetischen Teile des Alten Testamentes zu inspirieren, wohlwissend im Blick auf die Weltmission, dass das Wort Gottes nicht nur einmal auf Griechisch übersetzt werden sollte, im 3. Jahrhundert vor Christus, sondern dann bis 2004 in über 2300 Sprachen. Wenigstens Bibelteile, wenn nicht die ganze Bibel. Und so war also die Bibel schon so konzipiert, dass sie eigentlich richtig dafür gemacht war, um einmal in die Sprachen der Heiden übersetzt zu werden. Und so bekommen wir in allen Sprachen, wenn die Psalmen oder andere Bücher übersetzt werden, das Wesentliche der biblischen Poesie mit, obwohl wir nicht die Grundsprache kennen. Das ist schon schön, das zu sehen. Aber es kommt doch dazu, im hebräischen Text selber gibt es auch Rhythmus. Der Reim ist ungewöhnlich. Aber Rhythmus, und zwar so, dass zum Beispiel die Verszeilen können sein, Rhythmus 3 plus 3. Das ist sehr typisch, zum Beispiel bei unterweisenden poetischen Aussagen. Sehr typisch für das Buch der Sprüche. Dann gibt es den Rhythmus 3 plus 2. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Dauernder Taktwechsel. Das ist typisch für die Klagelieder. Das hat also etwas sehr Jammerndes und seelisch Bewegtes an sich. Und dann haben wir zum Beispiel auch typisch 2 plus 2. Das ist sehr oft zu finden im Hohen Lied. Also fröhliche, lyrische Poesie. Aber was man festhalten muss, sehr typisch ist es, dass diese Poesie nicht in eine Form gepresst ist, wo der Takt immer gleich beibehalten werden muss, sondern es gibt hier viel Freiheit im Taktwechsel. Aber noch bevor man diese ugaritische Literatur erforscht hatte, da haben liberale Theologen gesagt, die Psalmen sind miserabel überliefert. Der hebräische Text ist so schlecht überliefert. Ja, und Beweis? Ja, wir können Hebräisch lesen, oder? Wir sehen, da wechselt dauernd der Rhythmus. Und wenn es da drei Betonungen hat und dann kommen wir zwei, das ist ein Hinweis, dass da ein Wort ausgefallen ist. Ja? Und jetzt muss man sagen, ja, das war nicht der Weisheit letzter Schluss. Jetzt wissen wir, dass das Taktwechsel sehr typisch ist, schon in der Poesie von Ugarit, die zurückgeht auf das zweite Jahrtausend vor Christus. Und das sind originale Dichtungen. Das sind nicht einfach Abschriften über Jahrtausende hinweg, sondern wir haben da Schriften, originale Schriften aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus. Das ist typisch, dauernder Taktwechsel. Also diese Freiheit der Poesie war da. Und darum war es zum Beispiel möglich, dass man eben auch poetisch sprechen konnte. Also Weise konnten ihre Weisheit in Versform sprechen. Da kommt doch oft die Frage, wie war das mit den Freunden Hiobs? Das ist alles Poesie, alles in Verszeilen. Haben die so gesprochen mit Hiob? Oder hat ein später Redaktor diese Gespräche völlig umgearbeitet und daraus Poesie gemacht? Nun, wir können davon ausgehen, dass die als große Weisen, für die sie sich auch selbst hielten, ja, dass die tatsächlich so gesprochen haben. Und das geht, weil es eben nicht eine so strenge Form ist, wie wir das in der deutschen Poesie haben. Da ist es ein bisschen schwieriger, nicht wahr, poetisch einfach so miteinander zu sprechen. In Versform und Reim. Aber das gibt's also Leute, die können zum Beispiel auf Deutsch sprechen, ein Gespräch führen in Parametern, ja? Parametern. Also diese komplizierte, dieses komplizierte Versmaß, das auf die Griechen zurückgeht. Gibt es Leute, die können das, aber das sind Ausnahmen. Nun, im alten Israel kann man davon ausgehen, dass Weise auch so miteinander sprechen konnten. Ja, wir sind jetzt bereit für die Pause. Eine halbe Stunde ist also die große Pause. So, wir kommen jetzt zum letzten Teil über das Buch der Psalmen und sehen verschiedene charakteristische Merkmale und Besonderheiten. Aber zuerst möchte ich nochmals zurückkommen auf die Poesie, die wir vor der Pause behandelt hatten im Alten Testament. Ich habe gemerkt, dass gewisse Zuhörer nicht ganz verstanden haben, was ugaritisch ist. Das hat also nichts mit Ungarisch zu tun. Es gibt in Nordsyrien eine Stadt, die man ausgegraben hatte, die eben den Namen Ugarit trägt. Und die Keilschrifttafeln, die man dort entdeckt hat, enthielten eine Schrift, die man bisher noch nicht kannte. Es ist ein alphabetisches Keilschrift-Alphabet, das dort verwendet wurde. Auch die Sprache war völlig neu, kannte man noch nicht. Ugaritisch, aber man hat die Sprache aufschlüsseln können, dank der verwandten Sprachen, Hebräisch, Arabisch, Akkadisch und so weiter. Und darum hat man die ganze Literatur schließlich übersetzen können. Also das zum Ugaritischen. Jetzt möchte ich noch ein Beispiel geben, wie hebräische Poesie klingt. Und lese vor Psalm 1. Und man achte also auf die Anzahl der Betonungen und auch die Taktwechsel. Dann kann ich das auf Deutsch mitlesen. Ashrei ha'ish, asher lo halach ba'atzat rasha'im, uve derech hata'im lo amad. Uwe Moschav lezim lo yashav, ki im betorat Adonai chefzo. Uwe torato yehge yomam valaila. Vehaya keetz shatul al palgei mayim. Asher piryo niten beito, vealehu lo yipol. Vechol asher yaseh. יצליח לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים טובת So etwas klingt das mit neuhebräischem Akzent. Und was zu sagen ist, selbst wenn man die Sprache nicht versteht, merkt man, dass hier Sprache vorliegt. Und zwar an der ganzen Intonation, man sagt dem in der Sprachwissenschaft Prosodie, umfasst also Akzent, Betonung, Verlauf der Betonung, merkt man, das ist Sprache. Und vielleicht stellt man auch fest, das klingt ganz anders als sogenanntes Zungenreden. Das sind unverständliche Silben und die sind normalerweise auch nicht prosodisch geordnet. Aber das ist Sprache des Heiligen Geistes und wir merken tatsächlich, das ist Sprache und in sich strukturiert, selbst wenn man die Wörter gar nicht verstanden hat. Merkt man, da spricht jemand, das ist ein Gegensatz, ja? Wenn ich sage, Ki yodea Adonai derech tzadikim, vederech reshaim tovet. Denn der Herr kennt den Weg des Gerechten, aber der Weg der Gesetzlosen wird vergehen. Gut, also das nur so als Nebenbemerkung. Wir haben natürlich auch Wortspiele mit in der Poesie und so weiter. Das kommt natürlich in der Übersetzung nicht rüber. Aber wie gesagt, der Hauptaspekt der Poesie kommt auch in der Übersetzung rüber. Und darum ist es so wichtig, dass man diese Grundgedanken, wie ich sie vorgestellt hat, kennt und lernt bewusst so die Psalmen zu lesen. Und plötzlich versteht man wirklich den Text besser. Die Psalmen drücken auf einzigartige Weise die Gefühle und Empfindungen der Erlösten zu allen Zeiten der Heilsgeschichte aus. Gerade deshalb spricht dieses Bibelbuch die Gläubigen im Allgemeinen so direkt an. Sie sprechen einem förmlich aus dem Herzen. Und wer hat das nicht erlebt in verschiedenen Zeiten des Lebens, wie ganz bestimmte Psalmen so richtig auf die Situation zugeschnitten waren? Dass so richtig das ausdrückte, was man vor Gott ausschütten und loswerden wollte. Das ist das Großartige. Und auch hier haben wir wieder eine Besonderheit der hebräischen Sprache. Das hebräische Verbalsystem ist etwas ganz Geheimnisvolles. Und erst in den vergangenen Jahren hat man hier einen Durchbruch erreicht in der Sprachwissenschaft, um das so etwas zu systematisieren. Aber natürlich, auch früher hat man das immer verstanden. Aber so systematisch das darzustellen, das ist erst so in den vergangenen Jahren gelungen. Übrigens ist Benedikt Peters an seine Doktorarbeit über das Verbalsystem und was ich gesehen habe, bringt er es wirklich noch auf den vorletzten Punkt. Wenn nicht den letzten sogar. Also ganz toll, was er da am Erarbeiten ist. Nun, etwas ganz Wichtiges im althebräischen Verbalsystem drücken die Verben in erster Linie nicht Zeiten aus, sondern Aktionen. Zum Beispiel die Grundform, die man lernt im Hebräischen, katal. Lernt man, je nachdem, das ist perfekt, das ist sehr verwirrlich. Katal bedeutet einfach eine Handlung als Punkt gesehen, als Aktion, ja? Und dann gibt es den Gegensatz dazu, yigdol, und das bedeutet eine Handlung in ihrem Verlauf. Oder eine Handlung, die gewohnheitsmäßig getan wird, immer wieder getan wird. Das sind so die beiden Gegensatzpaare. Und dann erst in zweiter Linie kann dann katal auch eine Vergangenheit ausdrücken und yigdol eine Zukunft. Aber man kann auch Stellen finden, wo katal eine Zukunft ausdrückt und yigdol eine Vergangenheit. Also das Grundprinzip, also man muss sich nicht verwirren, durch den Zusammenhang werden die Dinge geklärt. Ja, auf Chinesisch. Auf Chinesisch gibt es ja überhaupt keine Verbformen. Das Verb ist dort ein starrer Block. Also nicht mal verschiedene Personen. Ich bin, du bist, er ist. Auch keine Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und trotzdem versteht man sich im Chinesischen. Ist nicht deswegen, dass es mit dem Westen so viele Missverständnisse gibt. Also Da drückt man eben durch andere Wörter den Zusammenhang aus, dass man weiß, es ist Gegenwart, es ist Vergangenheit. Mit jeder Sprache kann man alles ausdrücken, aber die Mittel sind verschieden. Und nun, im Hebräischen ist das Grundprinzip ist nicht ein Zeitsystem, obwohl man das auch kann, die verschiedenen Zeiten ausdrücken, aber das Grundsystem ist die Aktion, die Handlung wird gesehen als Punkt oder als Linie. Und nun hat das Folgen für die Psalmen. Da fragt man sich, ja, wie soll man jetzt übersetzen? Ashrei ha'ish asher lo halach. Ja, halach, das wäre also, würde ja jemand sagen, das ist Vergangenheitsform. Glückselig der Mann, der nicht wandelte im Rate der Gottlosen. Da kommt ein anderer und sagt, nein, das ist eben kein Zeitsystem. Das musst du zeitlos ausdrücken. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und das ist auch die gute Überlegung. Es geht nun nicht darum, um das Beispiel von jemandem in der Vergangenheit, sondern es geht einfach zeitlos, allgemein gültig, glückselig, von Gott gesegnet, von Gott umgeben ist der Mann, der nicht, im Allgemeinen nicht nach den Überlegungen der Gottlosen, nach dem Zeitgeist dieser Welt sein Leben führt. Und das ist gültig für die Zeit eines Davids, das ist gültig für die Zeit der Apostel, das ist gültig für unsere Zeit und wird auch in der Zukunft Gültigkeit haben. Und das ist so ein wunderbarer Aspekt, dass man also oft, wo man liest jetzt eine Vergangenheitsform, könnte das geradezu eine Gegenwartsform sein, die dann nicht einfach die Gegenwart meint, sondern das zeitlos Gültige. Für alle Zeiten. Und darum sind die Psalmen eben eine solche Kraftquelle der Erlösten, weil sie zu allen Zeiten ihre Gültigkeit hatten, zu allen Zeiten die Gefühle der Erlösten in den Nöten des Lebens zum Ausdruck bringen. Man kann die Psalmen angehen auf verschiedene Arten, auf verschiedenen Ebenen. Das ist Punkt 2 auf dem Blatt. Historische Aspekte. Schauen wir mal den Titel an von Psalm 3. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Es war eine schlimme Zeit im Leben Davids. Ein Sohn rebellierte gegen ihn und stürzte ihn vom Thron. Und in dieser Zeit des familiären und des staatlichen Umsturzes, in diesem Chaos, betet David: Herr, wie viele sind meine Bedränger? Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, es ist keine Rettung für ihn bei Gott. Nun, wir können das also ganz klar einordnen. Dieser Psalm ist entstanden in dieser chaotischen Situation, tragischen Situation im Leben des Königs David. Aber die Psalmen haben ihre Anwendung vollkommen für uns heute. Dieser Psalm beschränkt sich nicht auf die Not Davids. Und das können wir ableiten aus Hebräer 13, Vers 6. Dort lesen wir, ich lese ab Vers 5, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. So dass wir kühn sagen mögen, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Wir haben hier zwei Zitate aus dem Alten Testament. Zuerst aus Josua 1, Vers 5, ein Versprechen Gottes an Josua. Und dann ein Vers aus Psalm 118, nämlich Vers 6. Der Herr ist mein Helfer. Nun wird hier im Hebräerbrief die Zusage an Josua mit aller Selbstverständlichkeit auf uns Gläubige übertragen. Da könnte jemand sagen, ja halt, dieser Vers gilt nicht für dich. Das ist an Josua gerichtet. Das gilt für die Zeit Josuas. Nein, Das hat für Josua gegolten, aber Gott hat es ihm gesagt, weil die Heilige Schrift eben eine Ermutigung ist für die Gläubigen aller Zeiten. Und darum darf ich diese Zusage ganz persönlich für mich nehmen und Gottes Wort an mich hören. Und das gleich mit dem Psalm 118. Kann man nicht sagen, das ist für die historische Situation damals. Nein, Hebräer 13 mit aller Selbstverständlichkeit wird gesagt, schaut, in finanziellen Belangen dürfen wir voll auf Gott vertrauen. Er hat diese Zusage gegeben, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Und so wird deutlich, wie also wir nie stehen bleiben dürfen beim geschichtlichen Aspekt, der ist ganz wichtig. Das zeigt uns, das Wort Gottes ist in der Realität dieser Welt verwurzelt, aber die Bedeutung ist nicht beschränkt darauf, sondern wir dürfen Gottes Wort auf uns anwenden. Und darum heißt es in Römer 15, Vers 4, im Blick auf die ganze Heilige Schrift, dort im speziell bezüglich des Alten Testaments, denn alles, was zuvor geschrieben ist, und das wird gesagt nach einem Psalmzitat, ja? Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also es ist wirklich für uns geschrieben und die Psalmen sollen uns ganz direkt ansprechen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas »Das Buch der Psalmen«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de. Oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.